Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM hier im Nachmittagsprogramm mit der Plattform und ja, an gewohnter Stelle und in gewohnter Zeit die Sendung. Mein Name ist Michael Trost. Ja, heute das Thema in der Plattform ist die Combat Medical Care Konferenz 2016, die hier in Ulm vom 29. bis 30. Juni stattfindet. Dieses ist eine Konferenz, bei der es ja im Bereich des Militärs, aber auch in Verbindung mit zivilen Stellen einen Wissensaustausch geben wird. Eine ganz große Veranstaltung und dazu sind bei mir heute zwei Gäste im Studio. Das ist zum einen der Oberstarzt Professor Dr. Matthias Helm und der Oberfeldarzt Dr. Gerhard Kremers. Die beiden sind also bei mir im Studio. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Schön, dass Sie da sind, dass Sie es einrichten konnten, hier bei uns heute in der Sendung vorbeizuschauen und dann eine Stunde über die CMC-Konferenz mit uns zu sprechen, beziehungsweise über die Militärmedizin und die Bedeutung derselbigen in der heutigen Zeit. Vielleicht so einführend ein paar Worte von Ihnen zu sich, dass die Hörer auch ein klein bisschen mehr über Sie erfahren und wissen, wer denn eigentlich bei uns alles im Studio ist.
Ja, hallo, mein Name ist Oberfeldarzt Gerd Kremers. Wie schon gesagt, ich bin von Haus aus eigentlich Facharzt für Anästhesie und Notfallmedizin, bin Seiteneinsteiger, das heißt, ich bin kein Kind der Bundeswehr, sondern bin vor 15 Jahren, habe ich mich entschlossen, den Wechsel vom Zivilen in das Militärische zu machen. Einen Schritt, den ich bis zum heutigen Tag auch wirklich nicht bereut habe, muss man sagen. Und bin mittlerweile im Bundeswehrkrankenhaus Ulm mehr für das Management, das heißt für OP-Management etc. zuständig, fühle mich aber immer noch als Anästhesist und Notfallmediziner und bin wirklich froh, heute hier zu sein und hier mal ein bisschen das Bundeswehrkrankenhaus und die entsprechenden assoziierten Geschichten näher zu bringen.
Ja, ich heiße Matthias Helm. Auch ich bin ein sogenannter Quereinsteiger. Ich bin nicht nur Mediziner, Arzt, sondern jetzt auch Soldat. Ich habe Medizin studiert und bin als Wehrpflichtiger zur Bundeswehr gekommen, eben hier nach Ulm ans Bundeswehrkrankenhaus und bin dabei geblieben. Inzwischen bin ich stellvertretender Direktor der Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin am Bundeswehrkrankenhaus, leite die Sektion Notfallmedizin und der Name Professor Friedrich Wilhelm Ahnefeld, einer der großen Notfallmediziner in Deutschland, ist leider vor wenigen Jahren verstorben. Ich durfte noch einer seiner Schüler sein und in dieser Folge sehen wir uns, dass wir die Notfallmedizin auch hier in Ulm auch weiter hochhalten und nach draußen tragen.
Die Bundeswehr insgesamt in Ulm ist ja hier recht präsent in Ulm. Das BWK, nicht zufällig deshalb eben auch. Vielleicht sollten wir ein paar Worte zur Bundeswehr hier in Ulm sagen und zur Bedeutung des Standorts Ulm im ganzen Kontext der Bundeswehr. Das ist ja doch ein sehr großer, wichtiger Standort, unter anderem aufgrund eben des multilateralen, des Multikommando, das wir hier in Ulm haben.
Sie haben es ja schon angesprochen, das ist das multinationale Kommando in der Wilhelmsburg-Kaserne, das einen sehr großen und wichtigen strategischen Teil auch gerade in der Einsatzführung wahrnimmt und wahrnehmen wird, auch in Zukunft. Dann zweiter wichtiger Punkt, die Rommel-Kaserne in Dornstadt, die ja mittlerweile als Sanitätsregiment, eins von drei großen Sanitätsregimenten in Deutschland, aufgestellt ist und sich dann auch jetzt zunehmend, der Umzug vollzieht ja gerade aus verschiedenen Standorten hier nach Ulm. Hier werden also dann verschiedene Kräfte im süddeutschen Raum auch gebündelt. Und hier ist dann die nächste schöne Sache, dass das dann mit dem Bundeswehrkrankenhaus sozusagen der dritte Standort, wenn wir die dritte Partei, wenn wir überhaupt von Parteien reden wollen, das Bundeswehrkrankenhaus Ulm dann auf dem Eselsberg, die auch sehr eng in Zukunft mit dem Sanitätsregiment natürlich arbeiten und auch weiter progressiv dann auch tätig sein werden.
Das heißt, eigentlich von den Voraussetzungen für einen Mediziner sind es optimale Bedingungen, weil eigentlich die drei Komponenten, die Sie gerade genannt haben, hier zusammenkommen und an der Stelle einfach auch damit prädestinieren für die Konferenz, die dann in zwei Tagen, beziehungsweise 29. und 30. in Ulm stattfindet.
Ja, es gibt aber noch einen ganz wesentlichen zusätzlichen Punkt, der auch Ulm und insbesondere das Bundeswehrkrankenhaus Ulm von allen anderen Bundeswehrkrankenhäusern unterscheidet. Wir sind akademisches Krankenhaus der Universität Ulm. Das heißt, wir haben Mediziner in Ausbildung, in allen Ausbildungsstufen bei unserem Bundeswehrkrankenhaus. Wir haben einen sehr regen Austausch. Wir sind Teil der Universität. Wir haben einen regen Austausch auch nicht nur, was die Medizin an sich angeht, die praktische Medizin, sondern auch die Wissenschaft. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir jetzt mit dieser Konferenz natürlich nicht nur allgemeines Wissen international austauschen wollen, sondern auch eben neues Wissen, neue Forschungsergebnisse entsprechend vorstellen wollen.
Vielleicht generell sollten wir einen Überblick über den, ja, über die SAN-Struktur der Bundeswehr oder auch über den Faktor der verschiedenen Bundeswehrkrankenhäuser geben. Ich nehme an, nicht jeder weiß Bescheid, wie viele es überhaupt gibt, wie da der ganze Bereich Sanitätsdienst der Bundeswehr organisiert ist. Können Sie dazu vielleicht ein paar Worte sagen?
Also wir in Deutschland haben wir zurzeit, muss man sagen, 4 Bundeswehrkrankenhäuser, die alleinig als Bundeswehrkrankenhäuser fungieren. Wir haben noch ein, es gibt noch ein fünftes, das ist in Westerstede. Das arbeitet in der Kooperation mit der Ammerland-Klinik, also mit der zivilen Klinik. Die 4 Krankenhäuser, Hamburg, Berlin, Koblenz und Ulm, sind rein militärisch betriebene Einrichtungen, wobei man gleich sagen muss, weil das auch immer wieder eine Frage ist, die uns von den Bürgern gestellt wird. Ja, können denn bei euch nur Soldaten behandelt werden? Nein, ganz und gar nicht. Also als Beispiel für Ulm, aber das ist in allen anderen Bundeswehrkrankenhäusern auch so. Es werden selbstverständlich Zivilpatienten behandelt. Für Ulm können wir das sagen. Da ist der Anteil an Zivilpatienten 85% und mehr, die Zivilpatienten sind. Also wir sind ein ganz normales Krankenhaus. In Anführungsstrichen normal. Natürlich mit der militärischen Komponente immer im Hintergrund. Aber in der Versorgung, auch was den Landesbettenplan zum Beispiel angeht, das heißt, wo also Krankenhausbetten vorgehalten werden müssen, zum Beispiel für Baden-Württemberg in unserem Fall, sind wir ganz normal in die normale öffentliche Kliniklandschaft integriert und leisten da auch unsere Arbeit, also nicht nur für Soldaten.
Ja, und es ist insofern also ganz normal, ja, also kein spürbarer Unterschied, ob wir jetzt im Prinzip bei Ihnen im WWK oder in dem zivilen Krankenhaus sind. Die Betreuung der Patienten, das ist eigentlich nicht anders. Das ist auch, glaube ich, nur bedingt. Na doch, man sieht schon auch ein bisschen, glaube ich, in Uniform den einen oder anderen Arzt mal laufen, aber sonst, man spürt, glaube ich, nicht allzu sehr viel von der militärischen Einstreuung.
Wir sind zunächst mal Krankenhaus. Ja. Und Menschen, die zu uns ins Krankenhaus kommen, sind Patienten. Und die wollen als solche behandelt werden und nicht in einer Kaserne, wie in einer Kaserne behandelt werden, sondern sind im Krankenhaus und so sollen sie auch behandelt werden. Deswegen sind wir zunächst einmal Krankenhaus und erst dann an zweiter Stelle Militärkrankenhaus. Das sind wir auch. Aber ich denke, wir sollten noch anfügen, das Bundeswehrkrankenhaus Ulm ist ein sehr leistungsfähiges Militärkrankenhaus. Ich denke, man kann fast sagen, wir sind das leistungsfähigste nach den Leistungszahlen der Bundeswehrkrankenhäuser. Wir sind Krankenhaus der höchsten Versorgungsstufe, was beispielsweise die Versorgung von Schwerverletzten angeht. Wir sind zertifiziertes überregionales Traumazentrum, also höchste Versorgungsstufe. Ebenso nehmen wir am schwerstverletzten Artenverfahren teil. Das heißt, wir können Patienten jeder Verletzung versorgen am Bundeswehrkrankenhaus Ulm, haben dann noch verschiedene andere Akutversorgungsstufen dabei, sodass wir also wirklich ein sehr leistungsfähiges Krankenhaus sind, das insbesondere akutmedizinisch in die Versorgung hier der Zivilbevölkerung eingebunden ist.
Weil Sie das ansprechen, fällt mir ein, bei Ihnen oben, als ich zur Vorbereitung bei Ihnen war, war ich ja auch direkt in dem Bereich, wo dann der Rettungshubschrauber landet. Das heißt, diese ganze, ich glaube, das ist ein ziviler Hubschrauber, der dort fliegt, der Christoph 22 heißt, und Sie sind ja auch, Dr. Kremers, auch der mit aktiv, wenn ich das richtig informiert bin. Also zumindest dieser Bereich der Alarmierung und der Rettung ist ja auch dann über die Bundeswehr mit organisiert oder wird über die Bundeswehr geflogen von Piloten auch der Bundeswehr und eben Sie als Ärzte der Bundeswehr. Das heißt, auch dieser Bereich ist ja eigentlich sehr eng gekoppelt mit den zivilen Stellen, aber wird über die Bundeswehr dann eben realisiert.
Ja, also ich denke, und Sie sprechen hier einen Punkt an, und ich muss wieder meinen großen verehrten Lehrer Professor Ahnefeld, er hat den Begriff der Rettungskette erfunden und geprägt. Und die Rettungskette sagt ja zum einen, es gibt einen Anfang und es gibt ein Ende. Und das Bundeswehrkrankenhaus Ulm ist von Anfang, sprich vom Straßengraben oder von im Ort ihrer Erkrankung bis zur Rehabilitation, quasi komplett mitbeteiligt an der medizinischen Versorgung. Wir sind präklinisch, prähospital tätig, sei es bodengebunden, Notarzt-Einsatzfahrzeug, Rettungswagen. Die Ulmer sehen uns auch mit einem Rettungswagen der Bundeswehr, den wir in Kooperation mit dem DRK und dem ASB hier betreiben. Wir sehen einen Rettungshubschrauber. Auch das ist eine zivil-militärische Kooperation mit der ADAC Luftrettung. Wir sind also prähospital hier sehr aktiv. Wir sind akut medizinisch in der Pforte, Eintrittspforte in die Klinik, wenn Sie als Notfallpatient zu uns kommen, ob Sie jetzt einen verstauchten Zeh haben oder wir auf der Schwäbischen Alb sagen, mit dem Kopf unterm Arm zu uns in die Klinik kommen, als Schwerkranker, Schwerstverletzter, bis hin, wie gesagt, zur Rehabilitation. Wir sind in der ganzen Kette vertreten. Das ist auch unser Credo und wir möchten den Patienten von Anfang bis Ende mitverfolgen können. Und auch hier, die Kette ist nur so stark wie das schwächste Glied. Deswegen ist ein wichtiger Punkt, dass wir alle Glieder stark halten.
Und diese Verzahnung, vor allem auch den akademischen Anteil, den haben wir in Ulm ganz als was ganz Besonderes. Aber ich habe es richtig verstanden, die übrigen Kooperationen oder sagen wir mal Abläufe sind auch in den anderen Bundeswehrkrankenhäusern zumindest ähnlich. Also wir sind in Ulm in gewisser Weise schon was Besonderes. Und aufgrund dessen, dass eben die Schwerstverletztenversorgung oder eben diese Versorgungsstufe ja wirklich auch die komplexesten Grade unterstützt, ein bisschen herausragend. Aber die anderen sind im Prinzip zumindest von der Verzahnung ähnlich geartet. Das kann
absolut,
man so sehen.
Absolut richtig. Also man muss da auch keine rausstellen. Es sind ja auch immer regionale Faktoren, die gewisse Entwicklungen bestimmen. Wir haben halt hier bei uns im Haus das Glück, unter einem Dach alles zu haben, was man für die Schwerverletztenversorgung braucht. Ganz besonders dann, wenn man von Kopf- und Halsverletzungen spricht, durch unser Kopfzentrum, aber auch unfallchirurgisch, orthopädisch. Das sind sicherlich Sachen, die sich über die Zeit entwickelt haben und die dann in eine gewisse Richtung gegangen sind. Das ist das, wo wir begünstigt sind, auch mit der Rettung, diese enge Verzahnung mit der Luftrettung und auch der Bodenrettung seit einigen Jahren. Und ich glaube, das macht dann so einen Guss in der Versorgung. Und was interessant ist, und ich meine, wir werden sicherlich noch darüber sprechen, weil es ja auch den Kongress betrifft. Früher war es so, dass die Bundeswehr Patienten gebraucht hat, zivile Patienten gebraucht hat, um sozusagen für den Einsatz zu trainieren. Ich drücke das mal so ein bisschen platt aus, ist keineswegs so gemeint. Mittlerweile muss man sagen, lernt sogar gerade die zivile Rettung aus unseren Einsätzen, die wir im Ausland und unter anderen Bedingungen absolvieren müssen, dazu. Das heißt, mittlerweile hat sich das ein bisschen umgedreht. Das heißt also, wir profitieren hier oder die zivile Bevölkerung hier profitiert von unseren Erfahrungen, die wir medizinisch im Auslandseinsatz zum Teil machen.
Das ist vielleicht ein Punkt, auf den wir auch kurz eingehen sollten. Mit dem Wandel der Art, wie die Bundeswehr agiert, also ich sage mal so, vor 20, 30 Jahren gab es die Auslandseinsätze noch nicht. Ich habe selber das noch die Zeit, bevor diese Zeit angebrochen ist, miterlebt und da war das undenkbar, sowas wie Afghanistan, Kosovo, aber heute die wirklich vor Ort Einsätze, die die Bundeswehr leisten muss. Insofern sind die Anforderungen an die Medizin ja ganz andere und einfach auch natürlich der Realitätsgrad mit einem Konflikt in Berührung zu kommen, ganz anders als vor 30 Jahren, wo man geübt hat, Sie haben es gesagt, man musste sogar Patienten eigentlich haben, um überhaupt dann seine medizinischen Fähigkeiten zum Einsatz zu bringen. Das hat sich ja gravierend geändert und ich glaube, Sie haben es schon angedeutet, heute ist die Militärmedizin fast Vorbild auch für die Zivilmedizin oder zumindest weit vorne dran. Also ja, krasser Wandel.
Also ich denke, wir haben einen erheblichen Wandel durchgemacht. Der Sanitätsdienst der Bundeswehr ist national wie international inzwischen sehr, sehr hoch angesehen. Man kann sagen, vom Sandkastenspiel sind wir jetzt nun in der Realität angekommen, in der harten Realität angekommen. Wir haben in den letzten Jahren sehr, sehr viel dazugelernt. Und wie der Kollege Kremers gerade schon angedeutet hat, inzwischen haben wir sehr, sehr viel Erfahrung sammeln können. Und diese Erfahrungen, wie immer, Kriege bringen immer neue Entwicklungen mit sich. Leider ist es so, vor allem im medizinischen Bereich, in der Versorgung, natürlich insbesondere in Versorgung von schwerverletzten Patienten. Und hier sind wir inzwischen führend und sind ein gern gesehener Partner und Gast entsprechend im zivilen Bereich und können in vielen Bereichen haben inzwischen eine Expertise, die wir gerne weitergeben. Ich möchte nur eine Sache andeuten, Terroranschlag. Amoklauf etc. Diese Dinge kennen wir alle aus dem Auslandseinsatz, aus den Kriegseinsätzen und diese Dinge sind für uns inzwischen auch hier in Europa natürlich, ich denke, wir lesen sie in der Zeitung, wir sehen sie jeden Tag inzwischen Realität und wir müssen damit umgehen, wir brauchen andere Konzepte und die haben wir, wie die anderen auf dieser Welt, die in ähnlicher Weise agieren, parat.
Mhm. Vielleicht, wenn wir es gerade ansprechen, Auslandseinsätze. Das heißt, auch wenn jetzt im Ausland jemand irgendwo zu Schaden kommt, Sie haben es angesprochen, wir hatten in Afghanistan ja auch in Kabul schon derweil Anschläge. Und auch, ich weiß, ein Mediziner aus Ulm ist ja auch schon zu Tode gekommen. Das heißt, wenn es hier wirklich Fälle gibt, dann kommen überwiegend die Leute nach Ulm, Koblenz und Ulm, glaube ich, oder? Ist das so?
Das
heißt,
richtig.
Die Versorgung, die schwerst verwundeten Versorgung wird hier auch dann eben, weil sie eben die Spezialisten dazu sind, auch in Ulm geleistet. Also,
ja.
Das heißt, Sie waren selber persönlich, wenn ich das richtig weiß, ja auch schon im Auslandseinsatz, haben da auch schon die Realitäten, die wir gerade ansprechen, dort miterlebt. Wollen Sie dazu was sagen? Zu diesem?
Vielleicht noch eine Sache voranschicken. Als ich 2001, 2002 zur Bundeswehr gewechselt bin, habe ich das Leitbild von der Bundeswehr in die Hand bekommen und war doch sehr überrascht, als man sagte, im Auslandseinsatz soll der Soldat annähernd die gleiche Versorgung bekommen können, wie er sie im Heimatland auch bekommt. Ich fand das damals ein hehres Ziel, konnte mir das nicht vorstellen und war tief beeindruckt, als ich dann bei meinem allerersten Auslandseinsatz wirklich noch so als soldatischer Frischling gesehen habe, welches Material und welche Manpower der Sanitätsdienst wirklich in die letzten Winkel dieser Welt schafft. Also Beispiel Afghanistan, da haben wir einen Standort, der ist knapp 100 Kilometer von der chinesischen Grenze entfernt. Also wirklich im tiefsten Outback, um es mal so ein bisschen sarkastisch zu sagen. Und da stehen aber modernste Geräte, wo viele Kliniken in Deutschland froh wären, sie hätten diese Geräte zur Verfügung. Also von der Seite her muss ich sagen, haben wir uns die Latte, also wir, das sage ich jetzt der Sanitätsdienst, auch sehr, sehr hochgelegt. Das gleiche gilt für die Rückführung, für die Repatriierung verletzter Soldaten. Stichwort Airbus, also medizinische Fliegende im Volksmund immer so als Intensivstation bezeichnet. Das sind Devices, also das sind Werkzeuge, die man uns als Ärzten dann an die Hand gibt. Das ist wirklich, das ist toll. Ja? Also man muss es dann nur noch mit Leben und mit Personal füllen und dann entwickeln sich da gute Dinge oder sind gute Dinge ableistbar. Und wir haben alle, der Kollege Helm genauso wie ich und wie alle anderen Kollegen, die wir im Auslandseinsatz waren, natürlich auch schon da unsere Erfahrungen machen müssen. In dem Fall sage ich jetzt müssen. Man muss dazu sagen, wir versuchen ja immer im Rahmen der Möglichkeiten auch unser Know-how, unser Material auch der Zivilbevölkerung zukommen zu lassen. Also wir behandeln ja, wenn es geht, nicht nur alliierte Soldaten, sondern also auch eben Zivilbevölkerung. Aber Sie haben es angesprochen, einen Kollegen, einen ärztlichen Kollegen, haben wir seitens des Bundeswehrkrankenhauses Ulm leider Gottes in einer Kampfhandlung auch schon verloren. Also es ist nicht so, dass das nur so einem, wir gehen mal dahin und machen so Brunnenbohren wie das THW, das ist es mittlerweile nicht mehr. Die Qualität hat sich deutlich geändert und das weiß aber auch jeder, der dort in den Einsatz gehen muss.
Ja, also eine Gefahrensituation, dass man sich auf jeden Fall, dass ich sich und sich bewusst sein muss. Zumindest einmal verstehe ich, dass also die medizinische Ausrüstung, weil gerade auch in den Medien immer wieder genannt wird, die Bundeswehr, es fehlt hier und da, zumindest mal im medizinischen Bereich, würden Sie momentan sagen, ist zumindest für die Soldaten so weit gewährleistet, dass die Ausrüstung passt, dass wenn einer zu Schaden kommt, dass er zumindest auch intensivmedizinisch so weit auf jeden Fall zumindest behandelt werden kann, dass man guten Gewissens sagen kann, hier ist wirklich für die Menschen gesorgt.
Ja, ich denke, das kann man sehr wohl sagen. Also medizinisch sind wir jetzt nicht nur, was die Qualität der rein medizinischen Versorgung angeht, sondern auch materiell. Die Struktur, das Material, das wir haben, um Medizin auch im Auslandseinsatz durchführen zu können, ist absolut hervorragend. Wie der Kollege Krämer schon sagte, würde sich manche Klinik hier in Deutschland die Hände danach lecken für manche Ausrüstungsgegenstände. Aber es muss natürlich auch mit Leben gefüllt werden. Und noch einmal, es wurde gerade schon angeführt, Beispiel Repatriierung. Repatriierung heißt, jemanden beispielsweise aus Afghanistan nach Deutschland zurückzubringen, über viele tausende Kilometer. Da ist die Sanität nicht alleine da. Da sind natürlich noch viele andere Teilstreitkräfte, Luftwaffe etc. mit beteiligt. Da könnte es natürlich schon die ein oder andere Problematik zu bewältigen, aber medizinisch noch einmal, die Versorgung im Auslandseinsatz ist exzellent.
Ja, und was ich gerade angesprochen habe, ich glaube, dann sind da nicht auch gar Laupheimer mit beteiligt mit den Mit ihren,
mit der CH-53,
genau,
mit dem Großraumhubschrauber.
Genau, ja. Mit dem Medivac heißt er, glaube ich, ne, ja. Wo dann im Prinzip ja. Die Soldaten einfach gut versorgt transportiert werden. Ich habe das letztes Jahr, war anlässlich des Tages der Bundeswehr, das war, glaube ich, im Juni, auch eine Präsentation, eine Ausstellung, wo man das auch mal wirklich angucken konnte, wo ich schon auch sagen würde, das war schon ganz beeindruckend, was man dort heute hat. Und das heißt, die ganzen Verbände sind eingeschlossen. Insofern kommt es eigentlich auch hier der Umgebung zugute, dass man eben, was die Luftverfrachtung angeht, hier Laubheim dann als...
Ja, nehmen Sie nur als Beispiel die Tsunami-Katastrophe ja. Vor vielen, vielen Jahren. Dort waren Ulmer Kräfte und die Bundeswehr insgesamt, diese gesamte Rettungskette, die normalerweise den Soldaten zur Verfügung steht, war für zivile Bürger, nicht nur für Deutsche, sondern Sie wissen, die kamen aus der ganzen Welt, aus Europa, zur Verfügung gestellt. Und die Ulmer waren maßgeblich mit dabei, Menschen zu repatriieren in ihre Heimatländer und hier nach Deutschland. Mhm. Wir haben da Intensivmedizin auf höchstem Niveau gemacht. Es wurden Patienten verlegt, die wir vielleicht vor 5 oder 10 Jahren zuvor als nicht verlegungsfähig angesehen hätten. Das ist heute möglich. Es gibt quasi heute mit der Ausrüstung, mit dem Know-how, das wir haben, beispielsweise keinen Patienten mehr, wo man sagen kann, den kann man jetzt nicht verlegen, sondern man kann jeden verlegen zu jedem Zeitpunkt. Mhm. Häufig haben wir auch keine andere Möglichkeit. Es gibt nur die Chance, ihn hier rauszubringen.
Ja. Gut, ich denke, wir haben diesmal schon recht lang gesprochen. Wir haben schon 20 Minuten knapp gesprochen. Wir spielen einfach mal eine Musik. Ich habe eine CD gegriffen und habe gegriffen den Mature, den vierten Titel. Und der sollte heißen eigentlich Strong. Hören wir also rein. Die Plattform bei Radio Free FM. Ja, so kommt's. Ich habe die falsche CD oder die andere CD eingelegt. Das war Beneath a Spielberg Sky Live-CD. Leider steht nicht so richtig drauf als CD 1 und 2. Also so viel nur zur Korrektur, was wir gerade gehört haben. Ja, in der Plattform zum Thema Combat Medical Care Conference 2016, beziehungsweise zu den ganzen Themen um die Militär- und eigentlich auch zivile Medizin, geht es heute hier. Und meine Gäste sind Oberstarzt Professor Dr. Matthias Helm und Oberfeldarzt Dr. Gerhard Kremers. Ja, wir haben schon einiges erfahren in den ersten 20 Minuten. Ich denke, ein Begriff, Herr Professor Dr. Helm, ist schon gefallen, den wir ein bisschen vertiefen könnten, sollten. Das ist der Begriff der Rettungskette. Man kann sich wahrscheinlich ein grobes Bild machen, aber ich denke, da wäre es sinnvoll, wenn wir darüber sprechen.
Ja, die Rettungskette. Ich habe schon angedeutet, erfunden, geprägt wurde dieser Begriff von unserem verehrten Lehrer, Professor Friedrich Wilhelm Annefeld, der hier Ordinarius für Anästhesie an der Universität Ulm, gleichzeitig Chefarzt des Bundeswehrkrankenhauses Ulm, das zu der damaligen Zeit noch gar nicht existierte, weil es erst gebaut wurde, und gleichzeitig Bundesarzt vom Deutschen Roten Kreuz war. Er hat sehr viel für die Notfallmedizin getan, und dieser Begriff, die Rettungskette, gibt eigentlich wieder Anfang und Ende. Man erleidet eine Erkrankung, beispielsweise ein Herzinfarkt, man erleidet ein Trauma, beispielsweise durch einen Verkehrsunfall, und beschreibt dann den Weg, den ein Patient dann durchgeht, bis wieder zu seiner Genesung. Die einzelnen Stationen, und ich vergleiche es eigentlich nicht so sehr mit einer Kette, die Kette, die ist nur so stark wie das schwächste Glied, sondern ich denke, ein noch jetzt treffenderer Begriff ist eigentlich der Staffellauf. Wir haben einen Staffellauf, da kommt es nicht nur darauf an, wie die Qualität, wie die Stärke des Einzelnen ist, sondern auch, wie der Staffelstab übergeben wird. Sie können ein schneller 100-Meter-Läufer sein, Sie können es in 8 Sekunden laufen, aber wenn Sie den Staffelstab fallen lassen, dann ist die gesamte Mannschaft disqualifiziert, beziehungsweise das Ergebnis ist schlecht. Und deswegen ist das ein wichtiger Punkt. Es müssen nicht nur die einzelnen Kräfte, die präklinische, die prähospitale Versorgung, das, was wir in Deutschland einen sehr starken Rettungsdienst nennen, den haben wir in Deutschland, einen arztbesetzten Rettungsdienst, entweder bodengebunden oder luftgestützt. Sie haben schon angedeutet, wir betreiben beispielsweise den Rettungshubschrauber Christoph 22, die zweitälteste Rettungshubschrauberstation in Deutschland. Aber es muss auch weitergehen. Es muss auch klinisch weitergehen, die akut Versorgung in der Klinik. Wie geht es im Schockraum weiter? Wie geht es im Herzkatheterlabor weiter? Wie geht es dann im OP weiter? Wie geht es auf der Intensivstation weiter? Wie geht es im weiteren klinischen Versorgungsablauf und dann in der Rehabilitation weiter? Und wichtig ist auch hier, der Patient trifft immer auf immer weitere Spezialisten. Wie ist der Übergang von einer Stelle zu anderen? Wie wird der Staffelstab weitergegeben? Und das ist unsere Aufgabe, die einzelnen Glieder der Kette so stark wie möglich zu machen, aber auch der Übergang Als Beispiel, ganz klares Beispiel ist von der präklinischen Versorgung, wenn Sie jetzt verunfallen zu uns ins Bundeswehrkrankenhaus kommen, von der Pforte an der Klinik, von der präklinischen Versorgung in diese klinische Versorgungsphase im Schockraum. Hier wurde in den letzten Jahren extrem viel gemacht, sodass möglichst es keine Schnittstelle, sondern ein Bindeglied gibt. Und das versorgen wir auf allen Ebenen, zwischen allen Gliedern der Kette zu vollziehen. Das heißt, die Glieder müssen nicht nur stark sein, sondern auch die Bindung zwischen den Gliedern muss sehr, sehr gut sein, sodass der Patient möglichst, ohne es zu merken, von einer Stelle an die andere weitergeht. Das ist unser Ziel.
Ein Punkt, der mir gerade als Frage zu einfällt, hilft wahrscheinlich da auch die moderne Kommunikation, vielleicht sogar sowas wie ein Internet, dass man im Prinzip sehr frühzeitig, sehr schnell im Prinzip Informationen verfügbar hat. Zum einen derjenige, der vor Ort eilt, um zum Beispiel einen Verletzten aufzunehmen, sprich Rettungshubschrauber, Alarmierung oder Information vorab, umgekehrt aber auch eben, das sieht dann wahrscheinlich sehr zeitig im Krankenhaus und wissen, was nur eingeht, was kommt. Ich kann mir vorstellen, dass da die modernen Kommunikationstechniken eben sehr hilfreich sind.
Extrem, ne? Extrem hilfreich. Wir können damit die Versorgungszeiten deutlich reduzieren, indem wir schon sehr frühzeitig über einen gewissen Zustand des Patienten in der Klinik informiert werden, entsprechende Ressourcen bereitstellen, beispielsweise ein OP entsprechend stoppen etc., Blutkonserven oder ähnliches, Blutprodukte paratstellen. Also hier kann man sehr, sehr viel Zeit einsparen und gerade beim Trauma Patienten ist Zeit, ist unter Umständen Leben. Entscheidet über Leben und Tod. Und deswegen ist es extrem wichtig. Zeit ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor in der Akutmedizin. Aber Sie haben auch angesprochen, es ist nicht nur die Kommunikation. Es sind noch weitere Faktoren, nämlich beispielsweise die Sprache. Sprache in der Weise, Sie wissen es auch, es geht nicht nur darum, ob man jetzt Schwäbisch, Hochdeutsch oder ob man Englisch, Französisch miteinander spricht, sondern ganz einfach unterhält sich ein Internist mit einem Chirurgen, dann können Sie über dasselbe Problem sprechen und trotzdem verstehen Sie sich nicht. Und so geht es uns auch, wenn Sie in einen Schockraum kommen als Patient, erwartet Sie ein multidisziplinäres Team. Das sind Chirurgen, Anästhesisten, Radiologen, Leute aus anderen Fachgebieten zusammen. Jeder Spezi ist für sich Spezialist, aber es geht um einen Patienten. Wir müssen schnellstmöglich das Problem, das ihn vielleicht jetzt umbringt in den nächsten Minuten, müssen wir identifizieren und müssen es behandeln. Deswegen brauchen wir nicht nur eine gemeinsame Sprache, die wir bei uns in unserem Schockraum Deutsch, im Auslandseinsatz wäre es dann Englisch, weil wir sind im multinationalen Verbund tätig. Wir brauchen aber auch eine gemeinsame medizinische Sprache. Und diese gemeinsame medizinische Sprache ist ein Konzept, das weltweit gültig ist, nicht nur in Deutschland, sondern auch überall auf der Welt, auch im Auslandseinsatz, auch im Kriegseinsatz. Beispielsweise, wir nennen dieses Konzept ATLS, Advanced Trauma Life Support. Das ist ein Konzept, da können Sie mich mit Menschen aus der ganzen Welt, die ich nie gesehen habe, zusammentun. Wenn die die Sprache ATLS können, dann können wir uns zusammentun, können sofort Schwerverletzte versorgen. Also es ist wichtig, nicht nur die modernen Kommunikationsmöglichkeiten zu nutzen, sondern wir müssen auch die modernen, diese Soft Skills, die gemeinsame Sprache, wie arbeitet man zusammen, wie führt man ein Team etc., das müssen wir nutzen, damit die Patienten besser überleben.
Das heißt, es sind auch gewisse Standards, A, Innerkommunikation, B, Innerbehandlungstechnik und im Prinzip mit wenig Worten versteht jeder, was der andere spricht. Das ist alles soweit normiert und eben wahrscheinlich in speziellen beim Einsatz, Auslandseinsatz, ja, nämlich an befreundeten NATO und so weiter Kräfte. Jetzt wissen das eigentlich mit Kräften, mit denen man jetzt nicht unmittelbar, ich denke früher, also Ostblockstaaten oder Russland, auch? Sind die auch auf solche Normen oder ist medizintechnisch da keine Kombination? Man sagt, das ist jetzt eigentlich nicht NATO-Partner. Gibt es da auch überhaupt dann
einen Begriff? Man muss das nicht auf NATO-Ebene heben. Das kann man tun, das muss man nämlich bei den NATO-Partnern ist ATLS mittlerweile ein etabliertes Standardverfahren, sodass wir uns da natürlich gerade bei der Schwerverletztenversorgung auch im Feldlazarett oder im Rettungszentrum relativ leicht tun. Also ATLS hat sich selbst, es hat sich auch in die Ostblockstaaten rüber geschafft. Das wird vielleicht anders genannt, aber der Algorithmus, und das ist ja das, was letztendlich ist. Sie sprachen eben normierte Abläufe. Der Algorithmus ist letztendlich gleich. Es geht darum, schnell und strukturiert die Dinge zu erkennen, die den Patienten am meisten betreffen und am meisten schaden können. Der Amerikaner sagt dazu, treat first, what kills first. Also behandle erst das, was ihn als erstes umbringt. Das ist eigentlich eine völlig logische Geschichte. Aber umso einfacher, umso logischer. Deswegen funktioniert das auch morgens um 3. Ob in Deutschland oder in Afghanistan, das spielt keine Rolle. Und wer diese Sprache spricht, so wie der Professor Helm das gesagt hat, wer diese Sprache spricht, spricht, der kann sich sofort in so ein Team integrieren und kann mitarbeiten. Und das ist das Schöne daran. Und das zelebrieren wir. Und ich sage wirklich, das zelebrieren wir, weil es leider Gottes nicht in allen Schockräumen, das wissen wir durch die Tätigkeit auf dem Hubschrauber, sich schon so etabliert hat. Es kommt zunehmend in Deutschland, aber es ist noch nicht überall gang und gäbe. Aber man merkt, da wo man hinkommt, wenn die diese Sprache sprechen, dann geht das Ganze wirklich ganz sauber und ganz einfach und ganz zielgerichtet über die Bühne. Und so soll es ja eigentlich auch sein.
Wie Sie sagen, das ist im Prinzip jetzt so ein Schockraum und so ein Notfallbereich, alle Spezialisten beieinander sind. Wer erkennt dann, wer sagt dann, wir müssen das tun, ist man da einfach als Mediziner, erkennt man sofort jeder, was im Prinzip zu tun ist. Oder gibt es dann einen, der sagt, ich bin jetzt hier der Gruppenleiter oder der Ranghöchste, es ist dann doch irgendein Militär, der dann schließlich entscheidet, das hat Priorität, das ist zu tun, weil lange Diskussion kann es in so einem Fall nicht geben. Wie ist dann das in so einem Einsatzfall, wo es dann eben gerade so eilig ist?
Ja, also ist unabhängig davon, ob wir uns im Auslandseinsatz oder hier im zivilen Bereich in einem zivilen Krankenhaus in einem Schockraum befinden. Es gibt ein Schockraumteam. Das hat eine gemeinsame Sprache, in aller Regel ATLS. Es gibt auch andere Konzepte, die ähnlich sind, aber ein klares Konzept. Es ist wichtig, dass jeder dieses Konzept kennt, dass er darin ausgebildet ist. Und damit ist eigentlich schon festgelegt, wann er was zu tun bzw. zu lassen hat. Und es gibt natürlich, zumindest in den meisten Schockräumen, einen Teamleader. Sie können sich das vorstellen, ungefähr wie in einem Orchester. Es gibt die einzelnen Orchestermitglieder, das sind die Teamleader von dem Schockraumteam. Und es gibt einen, der Dirigent. Es ist ein Teamleader. Es muss nicht unbedingt bei uns im militärischen Bereich nicht unbedingt der Dienstgradhöchste sein. Es sollte auf jeden Fall ein Erfahrener sein. Bei uns im Bundeswehrkrankenhaus ist das ganz klar geregelt. Die Anästhesieabteilung ist dafür zuständig für die Schockraumversorgung und stellt auch den Teamleader, das ist in der Regel ein Oberarzt aus dem Bereich der Klinik für Anästhesie. Aber in den seltensten Fällen muss er entsprechend auch als solcher eingreifen, weil eigentlich jeder weiß, was er wann zu tun hat. Und wenn ein bestimmtes Ergebnis da ist, dann hat es diese und jene Folgen, ist eigentlich klar geregelt. Wir haben ein prioritätenorientiertes, klares Vorgehen und wir wissen ganz genau, wann wir was zu tun haben. In den seltensten Fällen muss er tatsächlich als Orchesterdirigent dann tatsächlich eingreifen oder vielleicht sogar ein Machtwort sprechen und sagen, so, jetzt wird abgebrochen oder jetzt wird dieses und jenes gemacht. Das ist in aller Regel nicht notwendig.
Und diese ganzen Strukturen sind eben auch dann zivilen Bereiche oder eben Rettungskette, haben Sie gesagt, einen Hubschrauber oder eben dann auch die zivilen Krankenhäuser gegebenenfalls irgendwo eingebunden oder wie ist jetzt das, weil wir gesagt haben, oder auch, glaube ich, wir haben darüber gesprochen, erwähnt haben wir es, glaube ich, noch nicht, aber in gewisser Weise ergänzt oder ersetzt sogar das BDK ja zivile oder vormals zivile Krankenhäuser. Das heißt, wenn man jetzt irgendwo sagt, na gut, wir haben jetzt hier Kapazität an anderer Stelle frei irgendwo, dann wird auch aus diesem Bereich jemand in dieses Team integriert und gegebenenfalls dorthin jemand verfrachtet. Also die sind genauso integriert. Das ist dann nicht das ALS und das ganze Rettungskette, das ganze Processing ist nicht ausschließlich aufs BWK, auf die Militär, sondern absolut komplett auch auf den ganzen Standort Ulm in dem Fall und damit eben auch über komplett alle zivilen Komponenten dann irgendwie gesprochen.
Ja, es ist auch nicht nur in Ulm so, es ist eigentlich in ganz Deutschland so. Also Deutschland ist auch gerade als Beispiel, Sie haben jetzt die Traumaversorgung angesprochen. Ich denke, weltweit gehören wir zu den führenden Nationen, was die Traumaversorgung angeht. Da müssen wir gar nicht weit gehen, dass da schon ein deutlicher Qualitätssprung da ist, auch in Europa. Wir sind in Deutschland hier, denke ich, sehr weit mit vorne dran. Und Sie dürfen heute auch nur noch Schwerverletzte behandeln, wenn sie ihre Klinik zertifiziert ist. Und das ist ein sehr, sehr hartes Zertifizierungsverfahren. Es gibt drei Zertifizierungsgrade. Und wie gesagt, das Bundeswehrkrankenhaus Ulm, so auch wie die Universität Ulm natürlich, hat die höchste Versorgungsstufe, sodass wir natürlich hier ist auch gefordert bei diesem Zertifizierungsprozess, dass sie einen solchen Ablaufschema, ein normiertes Ablaufschema und ein Trainingsprogramm wie ATLS natürlich für ihre Mitarbeiter vorhalten und diese Mitarbeiter dieses Trainingsprogramm durchlaufen haben. Das heißt, es ist auch für zivile Kliniken entsprechend in Deutschland etabliert. Das ist nicht nur ein Alleinstellungsmerkmal der Militärs, aber wir brauchen es natürlich ganz besonders für den Auslandseinsatz, weil nämlich im Gegensatz zum zivilen Bereich hier, wo wir schauen, dass wir die Patienten, vor allem dann, wenn wir mehrere Patienten auf einmal haben, dass wir die Patienten aufteilen an die unterschiedlichen Kliniken. Im Auslandseinsatz ist es anders. Dort haben wir quasi nur ein oder ganz wenige Feldlazarette, Kliniken in diesem Einsatzland. Das heißt, der Massenanfall von Patienten, dass sie 3, 4, 5 oder sogar noch viel mehr Patienten auf einmal bekommen, das ist Routine. Das heißt, wir brauchen viel mehr dieses sehr strukturierte Vorgehen, als es in einer zivilen Klinik ist, wo wir in der Regel nur einen Patienten haben, einen Schwerverletzten.
Vielleicht ganz kurz ein Abschweif. Wo haben wir denn derzeit überall Medizin im Ausland im Einsatz? Wir haben, ich glaube, Mali, wir haben Kosovo wahrscheinlich, aber das wissen Sie viel besser. Vielleicht geben wir mal einen ganz kurzen Überblick, wo Bundeswehr und damit auch Bundeswehrmedizin derzeit eigentlich überall im Einsatz ist.
Also fangen wir an, Sie haben es schon genannt, Mali ist momentan in aller Munde, weil der Einsatz wird ja auch noch ausgeweitet. Wir haben den Kosovo als ältesten oder fast ältesten Einsatz, wir haben Afghanistan, wo wir nach wie vor mit Sanitätskräften sind, wahrscheinlich auch wieder bald mit etwas mehr. Wir haben Kräfte im Nordirak, also Sanitätskräfte auch, denn immer da, wo Truppe oder Ausbildungseinheiten hingehen, Irak ist ja eine Ausbildungsmission, muss ja Sanität mitgehen. Das heißt, wir sind eigentlich immer mit jedem Einsatz mit verknüpft. Irak. Wir haben natürlich sehr viel auf dem Meer, also beim schwimmenden, seegehenden Marineeinheiten. Die binden momentan eine große Masse an Sanitätspersonal. Denn gerade sei es jetzt bei der Mission in der Ägäis oder die NATO-Mission oder auch jetzt die Mission im Mittelmeer, die ja, man muss fast sagen, hoffentlich noch ausgeweitet wird. Auch da haben sie überall große Sanitätseinheiten. Als Beispiel die Mission im Mittelmeer, da ist also ein komplettes Marine-Rettungszentrum verladen auf einem Truppenversorger. Das sind so die, dann haben wir natürlich noch Djibouti, das heißt, wir haben am Horn von Afrika noch Sanitätseinheiten, sowohl seeseitig als aber auch an Land. Also von den, korrigiere mich, aber 7.500 Soldaten, die momentan im Dauereinsatz sind, da dürften also locker 10-15% mindestens dürfte Sanitätspersonal sein, wenn nicht sogar noch mehr.
Und bei allen Einsätzen sind quasi Ulmer aus dem Bundeswehrkrankenhaus beteiligt.
Wäre gerade meine Frage gewesen. Ja, also sowohl Sie als leitende und verantwortliche Ärzte als auch bis zum einfachen Anführungszeichen wahrscheinlich Sanitätsassistent oder Krankenschwester, nehme ich mal an. Können Sie dazu was sagen, wie viele da ungefähr dann aus Ulm da beteiligt sind? Oder ist das, ich weiß nicht, ob das ja überhaupt selber so, ob es vertraulich oder was ist, aber dass man ungefähr eine Hausnummer irgendwie vielleicht.
Nee, vertraulich ist das nicht. Man muss immer nur gucken, das wechselt ja. Wir haben sicherlich mal Phasen, wo wir ein bisschen weniger, aber man kann sagen, so wenn man das übers Jahr mittelt, ich kann es deswegen sagen, weil wir es unlängst mal für eine andere Geschichte mal aufgearbeitet hatten, kann man sagen, bei Unteroffizieren, also das wären jetzt Schwestern, Fachpfleger, OP-Pfleger etc., bei den Unteroffizieren sind es also 15 bis 20, die im Schnitt dauerhaft im Einsatz sind. Bei den Sanitätsoffizieren, also bei den Ärzten, liegt die Zahl aber auch so bei fast 10, die dauerhaft nicht im Krankenhaus sind, sondern im Einsatz oder im Einsatzwechsel oder wie auch immer sich befinden. Also es ist schon eine erhebliche Personalie, die sozusagen für die Einsätze abgestellt wird. Vor allen Dingen, das ist mir fast auch noch ein bisschen ein Bedürfnis vor dem Hintergrund, dass wir sehr starke personelle Mangelressourcen teilweise haben. Es ist ja nicht so, alle denken immer, ja, die haben ja genug Leute, weit gefehlt. Also wir haben dasselbe Personalproblem, hauptsächlich im pflegerischen Bereich, wie das der zivile Sektor natürlich auch hat. Also das muss man sagen und deswegen ist es manchmal sehr, sehr eng personell, wenn dann noch viele in den Auslandseinsatz gehen müssen.
Das heißt, es ist nicht on top, dass Sie noch zusätzliches Personal bekommen, nach dem Motto, es sind immer 10, 15, 20 Leute im Auslandseinsatz, sondern Sie haben im Prinzip einen Stamm Belegschaft und sie müssen ständig 15 abstellen. Das heißt, die fehlen ihnen im BWK in Ulm dann eigentlich.
Ja, die fehlen deswegen. Also tatsächlich geht der Dienstherr hin und versucht schon, on top eine Einsatzbelastung mit zu berücksichtigen. Aber das hilft nichts, wenn sie ohnehin die Stellen nicht besetzt haben. Dann fehlen ihnen die Leute so oder so. Das heißt, wir können diesen Einsatzzuschlag in der Regel gar nicht, den haben wir gar nicht besetzt. Insofern fehlt das Personal tatsächlich. Was man nicht vergessen darf, sind auch noch viele Rettungsassistenten, zum Beispiel gerade aus dem Bereich der Notaufnahme. Die habe ich jetzt so in dem Pool auch noch nicht mit drin. Also es ist ein gehöriger Personalkörper, der bei uns dann im Einsatz ist. Und auch da muss man sagen, bis einer in den Einsatz gehen kann, muss er regelmäßige Ausbildungen absolvieren. Das heißt, auch diese Ausbildungen kosten Zeit, sodass bis sie einen Soldaten combat ready haben, wie wir so schön sagen, da hat er vorher schon mal fast ein Vierteljahr lang nochmal zusätzliche Lehrgänge, die absolut notwendig sind, auch nochmal Einsatztraining, Schießtraining gehabt. Und das wiederholt sich alle 3 Jahre. Also das ist auch nicht so, dass man es einmal im Leben machen darf. Also das belastet schon das tägliche Routinegeschäft auch des Krankenhauses, muss man sagen.
Ja. Nachvollziehbar. Gut, ich denke, wir haben schon eine ganze Weile gesprochen. Wir spielen nochmal Musik. Und ich habe ausgesucht von einer Band, die heißt Grand National, den Titel Nummer 4, New Space to Throw on rein. Grand National. Radio Free FM auf der 102,6 hier in der Plattform mit dem Thema Combat Medical Care Konferenz 2016. Meine Gäste sind Oberstarzt Professor Dr. Matthias Helm und Oberfeldarzt Dr. Gerhard Kremers. Ja, wir haben jetzt ein klein bisschen erklärt, wie die Rettungssituation bzw. einfach die Rettungskette oder die Zustände, wie soll ich mal sagen, im zivil-militärischen oder insgesamt eigentlich sind und auch, glaube ich, ein bisschen hergeleitet, weshalb eben der Standort Ulm oder eben Ulm gerade prädestiniert ist für so eine Konferenz, für die Combat Medical Care Konferenz. Ich habe verstanden, das ist die zweite Konferenz mindestens schon dieser Art. 2014 gab es schon mal eine.
Ja, diese Combat Medical Care Conference wurde das erste Mal vor 2 Jahren ausgetragen. Die Idee für diese Konferenz wurde schon einige Zeit früher geboren. Und zwar geht diese Konferenz hervor aus einer Konferenz, die hieß früher TCCC in Pfullendorf. TCCC steht für Tactical Combat Casualty Care Konferenz in Pfullendorf. Dort ist das Ausbildungszentrum Spezielle Operationen und wir waren schon seit vielen Jahren an einer dort jährlich stattfindenden Ausbildungskonferenz beteiligt als Bundeswehrkrankenhaus Ulm. Wir haben eine sehr lange Tradition in der Ausbildung auch von den medizinischen Spezialkräften oder von den Medizinern, die medizinischen Kräften, die bei den Spezialkräften sind. Und es wurde die Idee geboren, das doch im Wechsel zu machen. Ein Jahr in Pfullendorf eine spezielle Konferenz zu machen und im nächsten Jahr hier in Ulm mit einem eher akademisch-wissenschaftlichen Schwerpunkt zu machen. Deswegen findet es im jährlichen Wechsel in Pfullendorf und dann hier in Ulm statt, sodass wir jetzt nach 2 Jahren wieder in Ulm zum zweiten Mal hier diese Combat Medical Care Konferenz ausrichten, mit sehr großem internationalen Zuspruch. Wir haben Menschen,
über 30 Nationen dieses Jahr, letztes Jahr waren es 28, aus den wildesten Ecken dieser Welt, was wir total toll finden. Und letztes Jahr hatten wir knapp 1000 Teilnehmer und dieses Jahr mussten wir bei 1200 Teilnehmern sozusagen die Bremse reinhauen, weil wir es sonst logistisch, auch was die Ausbildungsräumlichkeiten, also Edwin Schafhaus etc. angeht, gar nicht mehr leisten könnten. Und der Anspruch ist ja, dass die Workshops dann auch trotzdem hochklassig bleiben. Also 1200 Teilnehmer aus über 30 Nationen. Da sind wir schon stolz auch drauf.
Das ist schon eine Aufgabe, das zu stemmen. Das
Es sind aber nicht nur Militärs, es sind halt auch zivile Spezialkräfte. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Welt hat sich verändert. Nicht nur was die militärische Seite angeht, sondern auch was die zivile Seite angeht. Ich habe es vorher schon angemerkt. Wir leben heute in einer Welt, wo Terroranschlag, Amoklauf zum Alltag gehören, in Anführungszeichen, dieser Welt, dieser zivilen Welt. Und deswegen haben wir natürlich auch viele Spezialkräfte aus dem Polizeibereich, nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus Europa, hier bei uns auf der Konferenz.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, der Auftrag ist, eine europäische Plattform für Wissensaustausch zu bilden und eben dort Neuestes an Wissen aus Forschung und Lehre zu vermitteln, sich auszutauschen, was hat der eine, was kann der andere, um dann eben insgesamt einfach die Entwicklung voranzubringen und sich immer weiter zu optimieren, zu verbessern.
Und das, ja, völlig richtig. Und das aber auf den verschiedensten Behandlungsebenen oder in den verschiedensten Strukturen. Das heißt, Sie können natürlich, Sie müssen ein Programm für einen Medic, der mit, also ein Ersthelfer sozusagen, der eingebunden ist in eine Spezialeinheit, ob das jetzt militärisch oder polizeilich ist, spielt dabei keine Rolle. Dem müssen Sie ein anderes Ausbildungs- und Workshop-Konzept bieten, als zum Beispiel einem Facharzt der Chirurgie oder der Anästhesie, der von einem ganz anderen Punkt in diese Versorgungsgeschichte einsteigt. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was diese Sache besonders macht. Hier treffen sich also vom akademischen Dienstgraden und Behandlungsebenen bis hin runter zu den Ersthelfern treffen sich alle Stufen. Und das ist etwas sehr, sehr Angenehmes, weil nichtsdestotrotz, und das ist auch ganz wichtig, und das ist auch so ein bisschen dieser Spirit, der in dieser Veranstaltung steht, jeder kann von jedem trotzdem noch eine Menge lernen. Und das versuchen wir, dem versuchen wir da Rechnung zu tragen. Das heißt also gerade auch die Nicht-Mediziner oder das nicht rein paramedizinische Personal, wie jetzt Rettungsassistenten oder Intensivpfleger, auch die sollen da ihre Plattform finden, auch die sollen da ihre Workshops finden. Und die muss man natürlich an ganz anderen Punkten abholen als jetzt den angesprochenen Akademiker oder Notfallmediziner. Aber das ist ein wichtiger Punkt dort und das macht aber auch den Aufwand aus. Dadurch haben sie natürlich eine irrsinnige Vielfalt an Workshops, wo sie dann die Leute entsprechend einsteuern wollen und müssen.
Leitender ist dann das Bundeswehrkrankenhaus Ulm in Kooperation mit dem multinationalen Kommando, glaube ich. Oder wer ist dann da eigentlich der einladende, der Veranstalter? Oder ist, glaube ich, der Inspekteur, der Sanitätstruppe irgendwie war das?
Schirmherr. Dieser Veranstaltung, aber einladen tut das Bundeswehrkrankenhaus Ulm zusammen mit dem Ausbildungszentrum Spezielle Operationen und dem Sanitätsregiment. Also wir sind zu dritt, aber der eigentliche Veranstalter ist das Bundeswehrkrankenhaus.
Da sind Sie sicher auch schon einige Wochen und Monate jetzt am Vorbereiten. Ich denke, gerade bei so vielen Menschen und nach so vielen Vorträgen, das muss ja schon alles sehr wohl organisiert werden. Da ist schon einiges auch an Zeit und
ja, ist wie beim Fußball.
Ja,
nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Das heißt, eigentlich organisieren wir schon seit der letzten Veranstaltung mehr damit, aber natürlich seit ungefähr einem halben Jahr sehr, sehr intensiv. Eine kleine Gruppe, sehr engagierte Gruppe, die das am meisten natürlich in der Freizeit, wie immer nebenher. Wir sind Kliniker zunächst einmal, wir versorgen Patienten und wir machen das zum Großteil nebenher.
Also sehr, sehr viel Energie und sehr, sehr viel Mühe, die da hineingesteckt wird. Jetzt vielleicht, das ist ja jetzt ein Punkt, der quasi jetzt für die Bevölkerung weniger, da kann die Bevölkerung nicht teilen, aber, und da wollen wir natürlich auch gerne noch drauf zu sprechen zu kommen, das sind ja verschiedene Präsentationen, verschiedene Standorte, wir haben die Rommel-Kaserne angesprochen, das Edwin-Schaaf-Haus ist der Tagungsort, aber eben auch der Ulmer Münsterplatz ist eingebunden und hier wird es für die breite Öffentlichkeit auch wird etwas gezeigt. Vielleicht können Sie da ein paar Worte zu sagen. Ich glaube, da sind Sie, Dr. Krämer, dann mit, sogar als Leitender, und Sie haben gesagt, als Moderator mit vor Ort.
Ja, eigentlich das Moderieren, also das Näherbringen dieser Veranstaltung. Hintergrund war der, dass wir vor längerer Zeit zusammensaßen, auch mit der übergeordneten Führung. Und man sozusagen sagt, ja, wie bringt man denn so eine Veranstaltung der Öffentlichkeit näher? Das ist extrem schwierig. Wir haben im Prinzip nichts im Programm, wo man dem Bürger irgendwie was zeigen könnte oder machen könnte. Das sind teilweise Workshops, die finden also in sehr elitärem Kreise statt. Das lässt sich schwer öffnen. Und dann kam eben die Idee, dass man sagt, okay, aber wir wollen das Thema trotzdem, wir verheimlichen dahin, wir machen ja nichts Heimliches, wir wollen trotzdem dem interessierten Bürger die Möglichkeit geben, wenigstens einen Teil dieser Idee, die wir dort verfolgen während des Kongresses, ihm auch näher zu bringen. Und eine Idee ist ja, das sagt ja auch der Name schon, die Versorgung von Verwundeten oder Verletzten, in dem Fall Soldaten. Wir haben es aufs militärische Setting kapriziert, das dem Bürger näher zu bringen. Was ist da anders als in der zivilen Rettung? Ich meine, Übungen gibt es genügend, die man so sehen kann, aber wir wollen hier so ein bisschen den Unterschied rausarbeiten mit den Zuschauern zusammen. Was ist hier anders? Was ist bei der Versorgung anders? Warum läuft das teilweise nach einem ganz ab festgelegten Schema, was man so vielleicht nicht kennt. Darüber hinaus wollen wir schon auch den interessierten Bürgern die Möglichkeit geben, sich mal ein leichtes Rettungszentrum anzuschauen. Sie werden die Möglichkeit haben, mit Kollegen aus der verschiedenen Fachrichtungen zu sprechen, einfach auch mal Fragen zu stellen. Sie werden auch mal die Möglichkeit haben, eine schwere Schutzausrüstung anzulegen, um nachzuvollziehen, dass es schon ein Unterschied ist, ob ich hier im normalen Ulmer Rettungsdienst zum Beispiel einen Patienten versorgen muss oder mit angelegter Schutzausrüstung. All das, ohne dass es zu martialisch wirkt. Es wird dort kein einziger Schuss fallen, das wollen wir nicht, aber wir wollen schon zeigen, wie ist die Ausrüstung, wie sind die Fahrzeuge, wie sind die Soldaten im Einsatz geschützt und dabei ein bisschen die Rettungskette den Bürgern näher bringen. Das ist das Ziel und dazu nehmen wir diesen Donnerstag auf dem Münsterplatz. Das ist eine tolle Location, die Stadt hat uns da auch super unterstützt und wir hoffen, dass das Wetter freundlich zu uns ist. Es sollte nicht zu heiß sein, sonst haben wir Afghanistan live dort unten und dann wird das, glaube ich, eine ganz runde und schöne Veranstaltung.
Wir können auch gerne noch ein bisschen zum Programm sagen. Ich habe da ja einen Plan gesehen, da stehen dann auch noch ein bisschen die Uhrzeiten. Ich glaube, es war, haben Sie es im Kopf, irgendwie 10 bis 15 Uhr? Es waren, glaube ich, verschiedene. Vielleicht können wir gerne das noch für den einen oder anderen, der sich da informieren möchte, noch dazu sagen. Also übrigens gibt es ja auch eine Website. Ich weiß, dass es eine sehr schöne informative Webseite gibt. Haben Sie da die Adresse gerade im Kopf? Dann dürfen die natürlich auch sehr gerne noch sagen. Dann kann der ein oder andere
also das noch nachgucken. Also selbstverständlich gibt es einmal die, wenn man CMC bei Google eingibt, cmc.de, dann kommt man schon mal auf die Hauptseite des Kongresses. Eine, muss man auch sagen, von einem ehrenamtlichen Kollegen von uns gestaltete Seite, die ihresgleichen sucht. Hat er wirklich einen Riesenjob gemacht. Sind wir auch sehr stolz drauf. Und auf der Seite traumateam.de, also Trauma und Team zusammengeschrieben, findet man auch schon die Ankündigung für die Veranstaltung am 30. Juni auf dem Münsterplatz. Wir haben Vorführungen drin. Also die ganze Veranstaltung läuft von 10 bis 15 Uhr. Und wenn um 15 Uhr immer noch hunderte Leute da sind, dann wird es auch 16 Uhr. Da sind wir leben in der Lage. Und wir haben 2 Vorführungen geplant. Und zwar in der Kernzeit, ich glaube um 11 und um 12.30 Uhr. Also 11 und 12.30 Uhr. Dort werden wir dann mal die Rettungskette live ein bisschen vorführen. Da bewegen sich dann auch ein paar Autos. Es wird ein bisschen rauchen. Aber nochmal, es wird nicht laut, es wird nicht groß geschossen. Aber es wird sicherlich für den einen oder anderen ganz interessant werden.
Und es wird gezeigt, was ist der Unterschied zwischen der zivilen Rettungskette, dem zivilen Vorgehen und dem militärmedizinischen Vorgehen. Taktische Medizin in der Weise, wir müssen taktische Medizin machen, deswegen heißt es ja auch so, Combat Medical Care Konferenz, wo Taktik eine Rolle spielt, das macht den großen Unterschied und das wollen wir den Bürgern auch aufzeigen, dass es eben was anderes ist, wenn ich als Notarzt jetzt hier mit dem Rettungshubschrauber, dem Christoph 22 hier aus Ulm zu einem Verkehrsunfall fliege, meinen Patienten versorge, dort agiere ich ganz anders, wie wenn ich jetzt mit einer Patrouille, mit der Bundeswehr in Afghanistan beispielsweise unterwegs bin und dort es zu einem Anschlag kommen sollte. Dort muss ich notfallmedizinisch ganz anders vorgehen.
Haben Sie eigentlich für solche Szenarien, wie jetzt auf Münsterplatz gezeigt werden, jetzt auch Katastrophenfälle oder Terroranschläge, wir haben es vorher gesagt, gibt es ja bestimmt auch Szenarien, die Sie in der Schublade haben, wo wir dann im Prinzip, wo Sie einen Rückgriff haben, muss ich sofort sagen, Szenario A oder B muss laufen. Kann ja gar nicht anders sein eigentlich.
Ja, natürlich.
Oder sonst die Katastrophenfälle wie ein Erdbeben oder sowas, dann ist ja wirklich jede Sekunde dann...
Ja, ich habe schon angedeutet, wir müssen anders vorgehen. Während ich möchte es an einem konkreten Beispiel mal festmachen. Ich habe jetzt gerade den Verkehrsunfall genannt. Ja. Wenn ich als Notarzt, weil das ist das, was wir tagtäglich hier in Deutschland haben, wenn ich als Notfallmediziner an die Notfallstelle hinkomme, bestimmt mein medizinisches Vorgehen der Zustand des Patienten. Wenn es ihm schlecht geht, er eingeklemmt ist, dann hole ich mir die Feuerwehr dazu, ich hole mir unter Umständen die Polizei dazu. Ich kann alle auf alle Ressourcen zurückgreifen, die mir zur Verfügung stehen. Ich muss in keinster Weise befürchten, dass mir irgendjemand etwas Böses will, in aller Regel zumindest. Ganz anders im Auslandseinsatz. Wenn ich dort in einer Kampfhandlung plötzlich einen verletzten, verwundeten Kameraden habe und ich bin in einer Situation, wo das Feuergefecht beispielsweise noch andauert oder ich mir nicht sicher sein kann, dass vielleicht ein zweiter Anschlag gleich folgt, dann muss ich ganz anders vorgehen. Dort bestimmt nicht der Zustand des Patienten, wie ich vorgehe, sondern vielmehr die taktische Lage bestimmt, wie ich vorzugehen habe. Und deswegen ist es ein ganz wichtiger Unterschied, dass die in dem militärmedizinischen Bereich die Taktik unter Umständen weitaus wichtiger ist als die Medizin, die ich mache. Ja. Aber es ist ein ganz klar strukturiertes Vorgehen. Auch das ist international entsprechend inzwischen schon etabliert. Denken Sie nur, ich denke, die meisten kennen den Film Black Hawk Down, wo die Amerikaner in Somalia als Hintergrund entsprechende Erfahrungen machen mussten und aufgrund dessen dann ein entsprechendes Konzept entwickelt haben, das inzwischen dann schon weltweit führend ist.
Ich glaube, wir haben sehr, sehr guten Eindruck gewonnen und ich denke, viele werden auf dem Münsterplatz einmal schauen und auch sich davon, was wir heute gesprochen haben, einfach mal in der Praxis anschauen. Ich danke Ihnen auf jeden Fall ganz herzlich, dass Sie bei uns heute bei uns in der Plattform waren. Das war also die Plattform Combat Medical Care Konferenz mit Oberstarzt Professor Dr. Matthias Helm, Oberfeldarzt Dr. Gerhard Kremers und mein Name ist Michael Trost. Vielen Dank fürs Zuhören. Morgen Plattform wieder an der gleichen Stelle. Ich sage Tschüss, bedanke mich. Um 17 Uhr geht's weiter mit was?
Contrastes.
Na wunderbar.
Bis dann. Und Lateinamerika Komitee Ulm.
Wir sagen Tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/plattform.